Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Willkommen zurück, du hörst den Podcast Bibelschönheit. Vor mir sitzt die liebe Valentina und ich heiße Elena und wir sagen Shalom, Shalom.
Hallo.
Hallo, hallo und wir sind wieder zurück und wir nehmen jetzt die vierte Podcast-Folge auf zum Thema das Herz. Und wir haben in den letzten drei Podcast-Folgen sehr viel über das Herz gesprochen, was das bedeutet, inwiefern ist das Herz heute noch wichtig, was sagt die Bibel dazu und so weiter und so weiter. Und wir sind mittlerweile bei einem praktischen Teil, dass wir sagen, es gibt so einen Schlüssel, um herauszufinden, ob wir wirklich das, was wir sagen, auch glauben. Also vielleicht kennst du das, du zitierst Bibelverse und du proklamierst. Das machen wir als Christen auch sehr gerne, einfach Bibelverse zu proklamieren. Und dann denken wir oft, ja, ich glaube das. Aber unsere Reaktion, wie wir auf besonders Herausforderungen reagieren, zeigt, ob wir wirklich das tief im Herzen glauben oder doch vielleicht irgendwo Zweifel und Unglaube und auch, dass es einfach nicht stimmt.
Richtig.
Dass es doch vielleicht, wenn wir ehrlich hinschauen, ehrlich mit uns sind, sagen können, okay, ich glaube es doch vielleicht noch nicht.
Ich finde diesen Gedanken richtig gut, weil also mir kam zum Beispiel da dieses Beispiel von Jesus auf dem See, wo er sich hingelegt hat im Boot und schläft und es wird richtig stürmisch drumherum und die Jünger hetzen zu ihm und sind schon total verzweifelt und sagen, Jesus, rette uns, siehst du nicht, was gerade los ist? Und er spricht direkt ihr Herz an, direkt und sagt, warum habt ihr so einen kleinen Glauben? Praktisch, warum glaubt euer Herz nicht, dass ich das alles machen kann? Warum macht ihr das? Und er spricht zu dem Sturm, der wird still und sagt, also weshalb seid ihr ungläubig? Also weshalb habt ihr keinen Glauben oder einen Unglauben in euch? Und das, wohlgemerkt, Jünger, die ihn jeden Tag beobachten, die ihn jeden Tag mitbekommen, die jeden Tag mitbekommen, dass er nur das tut, was er seinen Vater tun sieht. Wo ich denke, also ich will das nicht relativieren, aber was ich damit sagen will, niemand von uns ist befreit davon, auch Dinge im Außen zu erleben, Stürme im Außen zu erleben, wo wir merken, Jesus würde da schlafen in diesem Sturm. Warum schläfst du? Siehst du nicht, dass da gerade was ist? Das heißt, wir reagieren aus einem furchtvollen Herzen, aus einem ängstlichen Herzen, aus einem unglaubenden Herzen. Jesus niemals. Das heißt, wenn er das anspricht, dieser Unglaube, diese Diskrepanz, die da ist, sagt er uns nicht in dem Moment, meine Güte, wie schlimm bist du als Mensch, sondern was ist mit deinem Glauben? Also bist du gefestigt? Hast du ihn? Spürst du es?
Ja, ich würde auch sagen, also Glaube gleich Vertrauen, Vertrauen gleich Glaube. Ich setze das gleich, weil ich sage, wenn ich glaube, dann spüre ich das oder dann erlebe ich das, indem ich Gott vertraue. Kann ich aber nicht glauben, dann habe ich auch gerade kein Vertrauen.
Und richtig.
So krass es auch klingt, es heißt ja auch in der Bibel, wer nicht glaubt, wer nicht vertraut, der kann Gott nicht gefallen. Aber Gott ist so gnädig und freut sich, wie es David gemacht hat, dass er sagt, prüfe mein Herz und sieh, ob ich es gut meine, bedeutet, auch wenn ich nicht glaube, prüfe es und zeig es mir auf. Und Gott erfreut sich an dem und sagt, David ist ein Mann nach meinem Herzen. Und das zeigt, dass Gott uns nicht verurteilt, wenn wir mal zweifeln und gerade ihm nicht glauben können, sondern dass er sagt, aber sei ehrlich und gib es zu, bring es ans Licht, bring das, was im Dunkeln verborgen ist, bring es ans Licht und wir schauen uns das gemeinsam an, woher kommt dieses Misstrauen. Und ich glaube, das ist der Prozess, den wir gehen, wo wir unsere Sinne auch erneuern, indem wir ganz ehrlich uns von Gott prüfen lassen und das auch beten und das so wie David aussprechen und erleben aber, wie Gott Dinge, wie der Heilige Geist Dinge offenbart und uns zeigt, woher kommt das eigentlich, dass ich gerade nicht glauben kann? Das hat ja eine Ursache. Ja, das hat ja eine Ursache. Das ist ja nicht einfach, ich habe mich jetzt dafür entschieden, einfach nicht zu glauben, sondern es ist ja was da, was du vielleicht in deiner Vergangenheit erlebt hast, dass es dich so, dass es dir gerade so unmöglich ist, zu glauben. Was wolltest du gern dazu sagen?
Ja, ja, ja. Oh, jetzt ist mein Gedanke kurz weg. Der ist weg. Der ist nicht mehr da.
Ich kenne das. Ich kenne das. Ja. Ja.
Ich hatte den gerade, aber jetzt ist er nicht da.
Wenn das gleich kommt, dann sag's, ne?
Ja.
Genau. Also, dieses hebräische Denken, von dem wir sprechen, was das Herz betrifft, ist nicht nur, dass es irgendwie unsere Gefühle sind, sondern das Herz ist wirklich unser Denken, unsere Entscheidungen, die wir treffen, aber auch unser Wollen, und vor allem auch unser Glaube über das, was wir gerade gesprochen haben. Also das komplette Zentrum des Menschen, das ist das, was das Herz betrifft, das ist das, wie die Bibel das wiedergibt. Und das ist so besonders und das finde ich einfach faszinierend. Und dieses Beispiel oder das, was wir vorhin gesagt haben, wie können wir das prüfen, indem wir einfach schauen, wie reagiere ich? Wie reagiere ich auf bestimmte Situationen? Richtig. Beispiel? Ah, ich habe mehrere Beispiele, das machen wir gleich, ja?
Jetzt fällt es mir nämlich wieder ein.
Ja, sag.
Also ich würd gerne, weil wir ja beim praktischen Teil sind, würde ich gerne einfach einmal ganz kurz ein Beispiel geben, wie ich das aus meinen Mentorings kenne. Zum Beispiel, wenn man sagt so, ja, ach, ich weiß nicht, wie es meinem Herzen geht und was so mit Jesus ist. In dem Moment im Gebet einmal das eigene Herz Jesus hinhalten und sagen, Jesus, was denkst du über mich? Wie siehst du mein Herz? Mhm. Und ob die Person jetzt dann ein anatomisches Herz sieht oder so ein gemaltes, so eine Herzform, in dem Moment ist das eine ganz, ganz leichte und praktische Übung. Selbst wenn du jetzt gerade die Podcast-Folgen hörst, du hörst sie vielleicht alle hintereinander, bist gerade bei Podcast-Folge 4 und sagst, boah, das Herz ist total praktisch und so gut und ich habe das Gefühl, ich würde gern mit Jesus darüber reden, dann drück einmal kurz auf Pause und frag Jesus, wie siehst du mein Herz gerade?
Ja. Sehr gut.
Ganz einfach und ganz simpel. Und ich sage dir, diese Frage, wenn du die mitnimmst, die wird dich bewegen, weil Jesus hat immer einen Blick auf dein Herz. Er hat immer gute Gedanken über dein Herz. Und es kann aber sein, dass er dir vielleicht irgendwie ein Bild über dein Herz gibt oder einen Gedanken oder einen Bibelvers über dein Herz gibt, wo du stärker und tiefer forschen darfst. Und das sind zum Beispiel Ansätze, wo man hingucken kann und sagen kann, da darf ich neu mein Herz Jesus geben. Ist meine Herzenstür verschlossen? Habe ich irgendwie was anderes in mein Herz gelassen? Ist mein Herz irgendwie von Finsternis besetzt? Oder strahlt mein Herz in Gold und in Glanz? Also ich erlebe das so oft in meinen Mentorings, gerade am Ende, wenn ich abschließe. Und ich stelle sehr, sehr oft eigentlich jedes Mal diese Frage, und wie sieht Jesus dein Herz? Frag Jesus mal, wie siehst du mich? Wie siehst du mein Herz? In dem Moment, die Tränen laufen, weil sie plötzlich merken, da ist so viel Freiheit passiert. Ich durfte so viel Schwere loslassen. Mein Herz fängt an zu leuchten. Und Gott Vater hält mein Herz in seinen Händen. Und das ist so wunderschön. Und ich fühle mich geborgen. Und in dem Moment bist du direkt da, wo du sein sollst. Und also ehrlich, wirklich, wenn du das noch nicht gemacht hast oder das überhaupt nicht kennst, mach das mal. Und die Gedanken von Jesus über dein Herz sind so zahlreich wie Sand am Meer und so gut wie, das kannst du gar nicht beschreiben, das kannst du gar nicht fassen. Das ist eine einfache, aber sehr, sehr gute Übung.
Ja, ich habe auch schon eine Meditation aufgenommen zum Thema das Herz. Ich packe sie einfach unten in der Infobox und dann könnt ihr einfach gerne mal reinhören. Denn da geht es so ein bisschen auch darum, dass wir uns gemeinsam das Herz, also du mit dem himmlischen Vater, dir das dein Herz anschaust. Und hört jede Meditation.
Hört sie an, ist gut.
Es geht immer ums Herz. Das ist eine Veränderung, Herzensveränderung, die da passiert. Und darüber werden wir auch noch sprechen. Aber ja, kommen wir einfach mal ganz kurz zurück. Ich habe gerade so gedacht, in der letzten Podcast-Folge haben wir über, oder habe ich ganz kurz erwähnt, dieses Proklamation, dass wir oft proklamieren, dass wir Karten haben, dass wir Bibelverse zitieren und proklamieren im Gebet und voll im Kampf die Waffenrüstung anhaben und beten und beten und beten. Und ich habe es in der Vergangenheit so erlebt, dass wenn ich das gemacht habe, dass nicht immer unbedingt ein Durchbruch da war. Und ich habe es mir gewünscht, aber es war nicht immer da. Und ich hatte mich dann gefragt, woran das liegt. Und ein falscher Ansatz, den viele Christen haben, Und das ist das, was ich so gerne hier auch sagen möchte. Wir versuchen oftmals durch so eine Proklamation unser Verhalten zu verändern. Unseren Glauben irgendwie zu stärken, das Wort immer wieder auszusprechen, aber nicht immer passiert die Veränderung, nicht immer spüren wir, okay, jetzt glaube ich, jetzt habe ich den Durchbruch erlangt. Und ein gutes Beispiel ist Sünde. Wir haben in der Vergangenheit Sünde toleriert in unserem Leben, egal was es ist, in deinem Leben als Zuhörer oder Zuhörerin. Du hast sofort einen Gedanken, nimm ihn jetzt ganz kurz gefangen, halt ihn fest, das ist jetzt dein Problem. Irgendeine Sünde in deinem Leben und immer wieder kehrt sie zurück, immer wieder und immer wieder. Und wie hast du versucht in der Vergangenheit diese Sünde zu umgehen oder sie loszuwerden? Wahrscheinlich durch dein Verhalten, durch die Änderung deines Verhaltens. Dadurch, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt falsch, die Bibel sagt, es ist falsch, ich tue Buße, ich gebe das Gott ab und der nächste Schritt ist, ich tue sie nicht mehr. Oder wir haben so einen Gedanken, ich muss mich besser verhalten. Ich muss es besser machen. Und das ist das Problem, es verändert nicht die Wurzel. Denn die Wurzel ist ja ganz tief im Herzen. Das Problem Richtig. Von dieser Sünde, das ist ja eigentlich etwas, was nach außen kommt. Man muss sich vorstellen, wie ein Pflänzchen. Da ist eine Saat und da kommt die Wurzel raus. Es kommt nach oben. Das ist jetzt, sage ich mal, in dem Fall das Negative, die Sünde. Und wir versuchen irgendwie uns draufzustellen mit den Füßen und draufzutrampeln und sie irgendwie tot zu trampeln. Mhm. Aber die Wurzel ist noch da und Gott wünscht sich, und das ist dieses erneuerte Denken, was im Römer 12, Vers 2 heißt, dass wir nicht nur vom Außen irgendwie versuchen, unser Verhalten zu ändern, sondern dass wir wirklich ins Innere, in den Kern schauen und die Wurzel rausreißen. Mhm. Und das passiert nicht unbedingt durch Proklamation oder dadurch, dass ich mein Verhalten verbessern möchte, sondern die Wahrheit ist, ich muss mein Herz verändern.
Ja, voll gut.
Ich muss nicht mein Verhalten verändern, ganz wichtig, ich muss nicht mein Verhalten verändern, sondern mein Herz. Die Wahrheit ist, mein Handeln folgt meinem Herzen.
Amen.
Und das, was in meinem Herzen, also das, diese Wurzel, das in meinem Herzen feststeckt, die falsch ist, die böse vielleicht ist, ist nicht, dass ich da drauf trampel und das einfach so tue, als wäre sie nicht mehr da, sondern dass ich sie rausreiße. Richtig. Und das ist einfach so eine Erkenntnis, die ich in den letzten Jahren hatte und wo ich wirklich Erfolge sehe in meinem Leben, zu 100% Erfolge, weil ich die Wurzel rausreiße, mit Jesus gemeinsam betrachte und nicht nur versuche, mein Verhalten zu verändern.
Ja, Amen, Amen. Das hast du sehr, sehr gut gesagt. Und währenddessen du gesprochen hast, dachte ich, was für ein krasses Beispiel. Ähnlich ist es ja auch, wie Jesus sagt, die Kranken brauchen einen Arzt, nicht die Gesunden. Mhm. Es ist ähnlich, wie wenn du eine Erkrankung hast, du hast eine Entzündung im Körper. Dann kannst du nicht einfach ein Pflaster drauf machen. Wenn er sagt, er ist gekommen, die Gefangenen frei zu machen und die, die verwundet sind, wieder herzustellen. Er ist der Arzt, der für die Kranken gekommen ist. Dann dürfen wir uns ganz ehrlich, auch als die, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, fragen, gibt es aber auch, Jesus, gibt es kranke Stellen in meinem Herzen? Wenn ich sie in dem Moment vielleicht selber nicht reflektieren kann, ganz ehrlich, Jesus weiß um unser Herz. Und dann nicht da einfach nur ein Pflaster drüber kleben, so nach dem Motto, ja, ich behandle das mal gerade eben und sag mal eben für alles einmal hier, zack, es tut mir leid und weiter geht's, sondern in dem Moment räume ich das Eiter und die Wunde, lasse ich Jesus da dran, dass er als der Arzt genau diese Wunde heilt und Tiefen reinigt, ausspült. Und das ist genau dieser schmerzhafte Prozess, dem sich oft jeder Mensch sich wie nicht stellen will, weil du genau weißt, das wird wehtun. Das tut weh.
Ja.
Das ist jetzt gerade nicht Spaziergang. Weißt du, genauso wie du sagtest, auch mit dem die Wurzel rauszureißen. Genauso auch diese eitrige Stelle dann anzugucken, das tut weh. Und dessen sich bewusst zu sein, dass es wehtun wird, aber dass es Leben hervorbringt, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, darüber in dem Sinne im Klaren zu sein. Bedeutet nicht, wenn Jesus da dran geht und uns wiederherstellt und unser Herz reinigt und wir das auch zulassen, in dem Moment, dass es noch viel, viel schlimmer wird, weil nur Jesus kann das. Er sagt, wenn ich gekommen bin, die Kranken zu heilen, dann weiß er um die Medizin unseres Herzens, die wir brauchen. Mhm. Er weiß auch um die Stelle, wo Unkraut und wo diese bittere Wurzel drin war, was an diese Stelle muss. Er lässt diese Stelle nicht einfach nur so ungeschehen und sagt, ja, ich reiße jetzt alle möglichen Sachen raus und dann stehst du wie so kahles Land da. Oder ich operiere nicht einfach nur so rum und dann sind da eitrige Stellen, sondern er verbindet, er heilt und er pflanzt neu ein. Und das ist wichtig zu bedenken. Wenn wir uns einem schmerzhaften Herzensprozess stellen, bedeutet das nicht, dass du dort herausgehst, noch gebrochener, noch mehr kaputt, noch mehr am Zweifeln und noch mehr in deiner Wut und Trauer, sondern dass dort Freude und Hoffnung aufkeimt. Und das ist das Ziel von Jesus. Das heißt, durch diesen Zerbruch, der in dem Moment passiert im Herzen, den wir zulassen, wo wir Ja zu sagen, wenn wir Jesus da dran lassen, durch den Zerbruch kommt Durchbruch und dann kommt neues Leben.
Ich finde das so spannend. Ich habe sofort mehrere Gedanken. Einmal ist es der Gedanke von diesem Weinstock. Und der Weingärtner. Und das ist das beste Beispiel. Also das ist diese Erneuerung, in dem wir als Christen wandeln und reife Christen werden. Das bedeutet, dass wir unser Herz immer wieder vor Gott hinbringen und es prüfen lassen. Und Gott halt auch unser Herz verändert. Aber wir müssen das Go geben. Wir sind dafür zuständig, dass wir gehen. Wir können Gott nicht die Verantwortung komplett für unser Herz geben. Das ist so oft ein falsches Denken. Es liegt nicht an Gott, dass er uns nicht verändert sehen möchte, dass wir vielleicht in bestimmten Bereichen noch nicht gewachsen sind. Es liegt an uns. Und das zuzugeben, ist manchmal wirklich groß schambehaftet, zu sagen, oh, ich dachte, ich wäre vielleicht weiter in meinem Leben, auch als Christ. Vielleicht wäre ich reifer, ich habe es gedacht, aber es ist vielleicht in bestimmten Bereichen nicht so in meinem Leben. Und das zuzugeben, tut manchmal weh. Und das ist es, dieses, wie du sagst, etwas abschneiden. Gott reißt es nicht raus und hinterlässt ein Chaos, sondern er geht wie der Weingärtner und schnibbelt so ein bisschen was ab, wo er sagt, das bringt keine gute Frucht mehr. Und das macht er automatisch, das hat Jesus damals gesagt, er ist unser Weingärtner und er beschneidet. Und das ist was Gutes, aber es ist super schmerzhaft. Das ist einfach Fakt. Es muss nicht immer wehtun, aber in den meisten Fällen, je nachdem, wie tief diese Entzündung ist, wie du es sagst, tut es ganz schön weh. Aber er kommt mit seinem heilenden Wasser und lässt es über uns ausgießen und es ist einfach nur so ein schönes Wohlergehen und es ist wirklich, es steigt ein Wohlgeruch für Gott auf, wenn unser Herz gereinigt und verändert wird, dieser Prozess. Und das ist der Prozess unseres ganzen Lebens für mich. Und was ich gehört habe, ich habe einen Satz von Gott gehört, als ich mich vorbereitet habe, gerade auf das als Beispiel, was wir jetzt gerade hatten, mit dem, dass unser Verhalten, wenn wir ein Verhalten verändern, wenn wir beispielsweise Sünde in unserem Leben haben, dass es nicht die Sünde rausreißt, sondern wir müssen reinschauen, was in unserem Herzen ist. Und ich habe diesen Satz gehört, wenn das Herz die richtige Einstellung hat, wird Sünde kein Problem mehr in unserem Leben sein. Sie hat keine Kraft mehr. Es geht nicht darum, etwas zuzudecken oder drauf zu trampeln und von außen zu zeigen, ich habe damit kein Problem mehr, während ich in meinem Inneren noch hadere damit und merke, wie immer wieder die Sünde an die Tür klopft und ich voll den inneren Kampf habe. Ich will es nicht, sagt Paulus, und trotzdem tue ich es noch. Das ist so ein gutes Beispiel, ne? Auch er hat damit gerungen als ein reifer Christ, der für viele andere ein Vater war im Glauben. Trotzdem hat auch er damit gehadert und hatte diese Herausforderung. Das heißt, wir sind Menschen. Wir haben das alle in uns. Und trotzdem habe ich diesen Satz gehört, wenn das Herz die richtige Einstellung hat, wird Sünde kein Problem mehr haben. Amen. Sie wird keine Kraft haben. Es liegt an der Einstellung, an dem, dass wir das betrachten und mit Jesus gemeinsam oder mit dem himmlischen Vater rausreißen und uns von ihm heilen lassen.
Richtig gut, dass du das sagst. Und ich erinnere mich jetzt gerade so daran, ich glaube, es gibt tatsächlich Herzensprozesse, die schaffen du und ich relativ gut auch in der Stille vor Gott. Und wie allein, wenn wir auch Jesus selber fragen, Jesus, was denkst du über mein Herz? Wie siehst du mich? Und auch diese ganzen Dinge, wie so für sich selber aufarbeiten. Aber ähnlich wie bei dir auch, ne, ist es bei mir auch, wenn ich meine Mentorings gebe, zum Beispiel kommen Menschen zu mir, wo sich das Herz verlaufen hat, wo sie an diesen Punkten alleine nicht weiterkommen. Und ich glaube, darüber spricht auch die Bibel. Ich glaube, es muss 1. Johannes sein, wo es heißt, bekennt einander eure Sünden. So ist er treu und gerecht, dass er eure Sünden vergibt. Richtig und auch gut. Das ist zum Beispiel etwas, wo wir Begleitung, Jüngerschaft, ja. Mentoring, Coaching, nenn es, wie du es nennen willst, dass du Menschen hast, wo du damit hingehst. Natürlich, klar, es muss nicht in die ganze Welt posaunt werden, dass du sagst, so, oh, jetzt muss ich vor allen Leuten breittreten, wo ich schon wieder gefallen bin, wo mein Herz schon wieder irgendwie abgebogen ist, wo ich nicht zurechtkomme. Darum geht's nicht. Aber es gibt Prozesse im Herzen, die haben sich so sehr verhärtet, da sind Teile in unserem Herzen, die haben sich so sehr verhärtet, dass wir andere Menschen brauchen, die uns helfen.
Ja, definitiv.
Dort raus. Ne? Und das ist für mich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn wir jetzt schon bei praktischem Teil sind, einfach auch in dieser Podcast-Folge, wenn du sagst so, boah, ich trage mich mit etwas rum, ob es eine Sünde ist, eine Last ist, ein Schmerz ist oder eine Not, damit trage ich mich schon die ganze Zeit rum und ich habe schon versucht, zu Jesus zu kommen und ich habe das Gefühl, da ist eine Blockade und da ist eine Wand oder da komme ich nicht durch und ich brauche Hilfe, bitte such dir Hilfe. Du brauchst es nicht in die Welt posaunen, aber such dir eine Person oder zwei Personen, wo du sagst, damit kämpfe ich und das bringe ich ans Licht. Weil alles, was wir ins Licht bringen, was im Herzen ist, verliert gleichzeitig seine Schlagkraft an Zerstörung. Und das ist auch ganz wichtig, weil wenn der Feind in dem Moment wie ein Anteil hat, dann knechtet er uns und mit allen möglichen, das geht's wieder auch um die Schlacht der Gedanken oder auch um die Schlacht, die dann passiert, er knechtet uns so stark, dass dann der nicht rauskommt. Das heißt, bringst du das ans Licht, was in deinem Herzen ist, hat es die Möglichkeit von Jesus durch sein vollbrachtes Werk am Kreuz wiederhergestellt zu werden. Und das ist so wichtig.
Ich finde es richtig gut, was du sagst, dass wenn das quasi nicht nach außen kommt, ans Licht kommt, dann knechtet uns der Feind, hast du gesagt. Und ich habe, während du gesprochen hast, einfach so ein Bild gehabt. Das ist ja genau das Problem vieler Christen. Es gibt in bestimmten Gemeinden die Bibel, die wir lesen, studieren, wo wir Predigten hören. Und aber dann gibt es noch zudem ein Regelbuch. Ein Regelbuch, wo ganz viele Regeln auftauchen. Beispielsweise deine Rocklänge oder deine Krawattenlänge. Oder es gibt zig Regeln, die von außen Dinge verändern wollen, aber das Innere wird null verändert. Und man hofft, mit all diesen Regeln irgendwie den Menschen von der Sünde abzuhalten. Und das ist das gleiche Prinzip, was die Pharisäer hatten mit all ihren Regeln, wo Jesus kam, das Gesetz erfüllte, aber nach ihren Regeln nicht gespielt hat und gesagt hat, genau das Gegenteil hatte er getan. Er gehorchte Gott mehr als ihnen und ihren Regeln. Und das hat ihnen das Leben gekostet. Weil sie so neidvoll auf ihn waren, weil sie gemerkt haben, wie viel Aufmerksamkeit er hat und vor allem diese Kontrolle über Menschen, die sie verloren hatten in diesem Augenblick, das konnten sie nicht ertragen. Und diese Kontrolle über Menschen wollen manche Menschen behalten.
Richtig.
Und deswegen sind diese Regelbücher das beste Beispiel dafür in Gemeinden, in bestimmten Gemeinden, weil man einfach immer auf das Äußere blickt. Und man versucht und hofft, man hat einfach vielleicht auch eine gute Einstellung dazu und den Wunsch, dass die Gemeinde sich gut verhält. Aber diese Regeln bringen nichts als Knechtschaft, so wie du es gesagt hast. Der Feind kommt und knechtet uns umso mehr, weil in unserem Inneren kämpfen wir mit der Sünde. Wir kämpfen so stark damit, dass wir uns selbst verdammen. Er verdammt uns, wir verdammen uns, wir glauben ihm, seinen Worten und das, was Gott über uns sagt, das überhören wir, weil wir sehen doch immer wieder, tun wir die Sünde, immer wieder fallen wir und wir fallen und fallen und fallen. Und das ist etwas, was ich so gut fand, was du gesagt hast. Und das, was ich auch diesen Satz, den ich gehört habe, wenn das Herz die richtige Einstellung hat, wird die Sünde kein Problem sein. Es wird keinen Raum mehr geben. Und viele, viele, viele gesetzliche Christen haben genau mit diesem Konzept ein Problem. Aber das ist das Konzept der Bibel. Das ist das Konzept des neuen Bundes, dass unser Herz erneuert wird und dann wird auch der Mensch verändert und nicht das Äußere. Und was sagt Jesus zu den Pharisäern? Ihr Heuchler, von außen putzt ihr eure Gefäße, aber von innen sind die komplett dreckig. Und so ist oft auch der Christ, obwohl er reingewaschen ist, trotzdem, weil er so viel auf Regeln und auch das Äußere achtet, ist er von innen komplett verdreckt und fühlt sich dreckig, obwohl er freigesprochen wurde. Und er kommt gar nicht in diese Freiheit, weil er gefangen ist durch diese Regeln. Und wenn wir aber von diesen Regeln wegkommen, wenn wir anfangen, unser Herz zu verändern, so wie wir es in den letzten Minuten gesagt haben, wie wir das angehen, ja, was wird dann passieren? Es wird eine vollkommene Veränderung in den Herzen passieren und der Mensch wird von innen komplett verändert und dann wird auch das Äußere verändert. Und das ist das, was der Feind versucht zu verhindern und das ist das, was Jesus uns geschenkt hat. Das ist so ein krasses Geschenk. Und ich wünschte mir, dass wir als Christen das mehr verstehen. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen was erzählt, ne? Und ich würde sagen, wir machen einfach in der nächsten Podcast-Folge genau damit weiter und bringen einfach ein paar Beispiele dazu nochmal.
Sehr gut.
Bis gleich.
Bis gleich.